Vielen Dank für diese großartigen Präsentationen. Ich glaube, wir haben gerade zwei großartige Beispiele für den sogenannten Zirkulationismus gehört. 3D-Objekte zirkulieren durchs Internet, werden von Leuten hochgeladen, werden genutzt, geändert und dann wieder eingefügt in den Kreislauf. Ausgehend von diesem Bild möchte ich gar nicht viel sagen. Es ist von Morishin Alayari und Daniel Roque eine Aktualisierung des futuristischen Manifests aus dem Jahr 1909. 100 Jahre später durch Filippo Tommaso Marinetti in einer düsteren, aber durchaus adäquaten Art und Weise 2015 publizierten die beiden Künstler die 3D Additivist Manifesto, in dem sie 3D Printing als Metapher unserer Zeit präsentierten. Aber ich komme nochmal auf das zurück, was Katja eingangs sagt. Das ist ja ein guter Schritt hin in unsere diskutiert. In der Regel arbeite ich mit dem Begriff Ready-Made nicht in meiner kuratorischen oder theoretischen Praxis. Und ich habe auch nie Künstler gehört, die über Ready-Made gesprochen haben oder explizit gesagt haben, das ist Ready-Made. Ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass wir in Post-Ready-Made-Zeiten leben. Das Ready-Made als Konzept ist so weit verbreitet heute, so everywhere, dass es als kritische Kategorie meiner Meinung nach sinnlos ist. Dennoch, und da wir hier eine Konferenz zum Thema Ready-Made haben, wenn man an diesem Begriff festhalten will, und da diskutieren Dieter und ich schon lange drüber, also wenn man am Begriff Ready-Made festhalten will, um die zeitgenössische Kunstpraxis zu beschreiben, dann würde ich sagen, betrifft das Ready-Made sowohl materielle als auch digitale Objekte, wie wir in den beiden Präsentationen ja eben sehen konnten. Wenn wir über den Wert des Konzepts des Ready-Made im digitalen Zeitalter sprechen, dann würde ich mich allerdings vor allen Dingen konzentrieren auf die sich verändernde Natur oder sich verändernde Materialität des Objekts, das wir früher Ready-Made nannten. Um das genauer zu sagen, möchte ich betonen, dass mich vor allen Dingen interessiert die zunehmende Entfremdung oder Fremdheit des industriell gefertigten Ready-Made-Materials, das diese Objekte konstituiert. Lyotard nannte diese neuen Materialien Les immatériaux, also immaterielle, das ist ein Begriff, den er in den 1980er Jahren prägte. Das ist also Materie, die vertraut aussieht, die man aber auseinandergenommen hat und dann neu zusammengesetzt hat und die in diesem Prozess völlig neue Qualitäten erworben hat. Das ist auch das, womit ich mich in der Ausstellung Alien Matter auseinandergesetzt habe. Einen anderen interessanten Widerspruch oder eine andere spannende Frage finde ich in folgender Frage. Wie kann ein Objekt ready-made sein, wenn sich die materielle Form dieses Objekts permanent verändert? Kann also ein Shapeshifter ein ready-made sein? Ich denke hier an den Terminator, diese berühmte Figur, die aus intelligentem Quecksilber besteht, das sich permanent auflöst und eine neue Form einnimmt. Digitale Objekte, egal ob es 2D- oder 3D-Objekte sind, unterliegen permanentem Wandel. Was bedeutet das für das Ready-Made? Objekte sind ja auch nicht mehr passiv. Sie werden zunehmend zu aktiven Agenten. Auch hier stellt sich die interessante Frage, was bedeutet das für die Idee des Ready-Made? Ich komme zu den 6 Punkten, die Katja eingangs angeführt hat, und ich versuche mich dazu zu äußern. in aller Kürze. Zunächst einmal zum Thema digitale Ready-Mades. Ich denke, dass jedes Objekt, jeder Text, jedes Bild, jeder Prozess, jeder Algorithmus, jedes Verhalten, jede Bewegung zu einem Ready-Made werden kann. Denn Objekte, Texte, Bilder, Prozesse, Algorithmen, Verhalten und Bewegungen sind heute in vieler Hinsicht jedenfalls Eigentum von Unternehmen. Das ist auch von Matthew gerade nochmal sehr schön gezeigt worden, anhand der Mickey Mouse oder auch die Statuen aus den Museen. Sie werden zu Einheiten, die an industrielle Ready-Mades erinnern, und es spielt tatsächlich keine Rolle mehr, ob das ausgewählte Objekt, also Text, Bild, Prozesse, Algorithmen, Verhalten oder Bewegung einzigartig oder Massenware sind. Wir haben das bereits in der Aneignungskunst seit den 1970er Jahren gesehen, zum Beispiel in den Werken im Museum of American Art hier in Berlin, wo wir zum Beispiel eine radikalisierte Version der Appropriation Art sehen in Verbindung zum Türhüter Goran Djordjevic oder in einem jüngeren Beispiel, nämlich Julien Previeux's What Shall We Do Next? Was machen wir mit einem Handy? Wie nutzen wir es? Er hat aus diesen Ready-Mades eine eigene Choreografie geschaffen. Ich will also sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen 2D und 3D. 3D-Druck ist aber auch keine Voraussetzung für ein digitales Ready-Made. Also ich glaube, es hängt nicht von der materiellen Form oder von der Materialität selbst ab. Wir sind weit über das materielle oder das visible, sichtbare, statische Objekt heute hinaus. In seinem Vortrag über The Long Tail spricht Mark Leckie von der Entmaterialisierung der festen Materie, und er folgt hier Karoli Siratos Dimensionist Manifesto aus dem Jahr 1936. Karoli Sirato war ein ungarischer Künstler, und ich zitiere Mark Leckie, er sagt: All unsere Güter und Kommunikationen werden zunehmend abstrahiert von ihrer physischen Form. Wir stellen fest, dass wir uns der Gedankenwelt nähern, die die Welt der Dinge ausmacht. Also wir bewegen uns in die Wolke. Dann zweitens Auswahl. Auswahl, das ist ein interessanter Aspekt. Wir müssen fragen, ob Duchamps Konzept einer Disinterested Selection möglicherweise sich finden lässt, auch in den aktuellen Trends hin zur Delegierung des Auswahlprozesses an Algorithmen und Bots. Beispiel: Im Januar 2015 konfiszierten die Schweizer Behörden einen Computer in der Kunsthalle St. Gallen. Das konfiskierte Gerät oder beziehungsweise der Bot, den die Mediengruppe Bitnik dort installiert hatte, gehörte zur Ausstellung The Darknet from Memes to Onion Land. Welche Straftat hatte der Computer oder der Bot verübt? Für die Dauer der Ausstellung schickte die Mediengruppe Bitnik einen Software-Bot auf Einkaufstour im Deep Web. Er trug den Namen Random Darknet Shopper passenderweise und verfügte über ein Budget von 100 Bitcoin-Dollar wöchentlich, die er ausgab für beliebige Produkte aus dem Deep Web Shop Agora. Das Deep Web oder Darknet ist ein dunkler Teil des Internet, also nicht indiziert bei Suchmaschinen. Dieser Random Darknet Shopper kaufte also überwiegend illegale Markenprodukte und ließ sie direkt in den an den Ausstellungsort, also an die Galerie, liefern. Es waren Fake Diesel Jeans, Fake Nike Sneakers und Fake Louis Vuitton Handtaschen, zollfreie Zigaretten, ein Scan eines ungarischen Passes, ein Masterschlüssel der Londoner Feuerwehr und echte Ecstasy Pills, Vakuum verpackt in einer harmlos aussehenden DVD-Hülle. Diese Waren wurden sorgsam dokumentiert und in der Ausstellung gezeigt, zusammen mit ihrer Verpackung. Am 12. Januar, am Tag nach der dreimonatigen Ausstellung, beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft St. Gallen das Kunstwerk. In der Besprechung des Werks Random Darknet Chopper im Guardian warf Mike Power die Frage auf, kann ein Roboter oder ein Stück Software ins Gefängnis geworfen werden als Straftäter? Wo finden wir die Rechtsverantwortung, wenn der Code beabsichtigt oder standardmäßig kriminell ist? Wie sieht es aus, wenn ein Roboter hingeht und Drogen kauft, Waffen oder als Hacker agiert und diese Waffen einem dann schickt und die Polizei dazwischen geht und das Päckchen abfängt? Diese Fragen sind natürlich ganz wichtig und die Mediengruppe Bitneck fragte auch, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn Roboter autonom handeln? Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Roboter das Recht bricht, und zwar auf eigene Initiative? Und wir könnten auch die Frage stellen, wo und wer ist die Rechtsperson oder das Subjekt? Das waren genau diese Fragen, die dann in dem dreimonatigen Austausch zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Künstler diskutiert wurden. Schließlich wurde der Random Darknet Chopper freigesetzt im April 2015 und dem Künstler zurückgegeben mit Ausgabe der Ecstasy Pills und die Anklage wurde fallen gelassen. Der Staatsanwalt erklärte, dass die Absicht des Bots darin gelegen hätte, nicht kommerziell aktiv zu werden, sondern es hatte sich eher darum gehandelt, sich wichtigen Fragen zum Thema einer verändernden Rolle der Technik und Technologie in der Gesellschaft zu widmen. Wenn wir jetzt zurückkehren zu unserem ursprünglichen Thema, könnten wir die Frage aufwerfen, ob Duchamps Konzept einer Disinterested Selection möglicherweise sich auch findet in den aktuellen Trends zur Delegation des Prozesses der Auswahl an Algorithmen und Bots. Das ist verführerisch, aber wenn wir hier über delegiertes Handeln sprechen, dann müssen wir auch die Frage aufwerfen, was Disinterested Selection eigentlich bedeutet. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Punkt der Blanks, also Prozesse versus Produkte. Und hier geht es um den gemachten Aspekt. Das ist ein anderes, spannendes Thema. Hier geht es um das Element Made im Ready-Made. Ein anderes Beispiel. Nicolas Maigret und Maria Roszkowskas Predictive Art Bot ist ein Algorithmus, der die aktuellen Diskurse als Grundlage nimmt für die Schaffung von Konzepten für künstlerische Projekte und manchmal auch um Prophezeiungen über absurde zukünftige Wege der Kunst auszusprechen. Dieses Werk wurde übrigens auch hier im HKW geteilt. Das heißt, hier taucht der Bot in Big Data ein, in Online-Blogs und ähnliches. Zeitschriften und anderes werden genutzt und der Inhalt aus diesen Zeitschriften und Blogs wird als Big Data genutzt und der Bot schaut, ob hier bestimmte Muster wiedererkennbar sind. Und aus diesen Mustern produziert der Bot Readymades, also Konzepte, und die werden dann täglich auf Twitter veröffentlicht. Algorithmen werden in verschiedenen Bereichen genutzt, um Prognosen zu erstellen. Hier werden Datenanalysen, statistische Analysen und Musterwiedererkennung genutzt für Applikationen, die zum Beispiel Marktentwicklung oder das Verhalten bestimmter Gruppen antizipieren zu können. Auch im Bereich der Verbrechensbekämpfung findet sich das sehr häufig. Im Gegensatz dazu ist der Predictive Art Bot ein Spezialist für Prognosen, die zu tun haben mit Kunst. Auch das wird täglich auf Twitter publiziert. Und gemeint ist hier eine Expansion der begrenzten menschlichen Fantasie. Hier sollen also neue, nichtmenschliche Perspektiven ins Spiel gebracht werden. Eine Parodie der transhumanistischen Prophezeiungen ist es also, was der Predictive Art Bot darstellt. Er befreit die Künstler vom Zwang der Kreativität und entwickelt Ideen, die noch nicht implementiert sind oder auf die noch kein Mensch gekommen ist. Und die Künstler sind natürlich ganz glücklich darüber, dass dieser Bot arbeitet. Sie müssen nicht selbst arbeiten, der Bot arbeitet und sie können von Zeit zu Zeit eine Idee einfach aufgreifen. Dann haben wir ja hier noch die Idee der Reverse Ready-Made, die Umkehrung des Ready-Made. Das ist ja auch von Bernd Scherer bereits genannt worden. Auch das ist Teil des Projekts. Das Ganze wird hier publiziert auf Twitter und das Konzept, das die meisten Likes bekommt, wird realisiert. Aber wir sollten vielleicht noch einmal zurückkommen zur Frage des Panels. Welche Instanzen manifestieren sich hier in diesem Ready-Made? Ist es möglich, dass der Bot Konzepte produziert, die dann als Ready-Made bezeichnet werden können? Oder ist es der Algorithmus letztendlich, der hier diese Konzepte generiert? Zwei letzte Aspekte, die ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Die Frage der Multiples oder der Objekte im Plural, Ready-Mades. Existieren als Multiples. Also wenn man diesen Begriff verwenden will, dann muss man zur Kenntnis nehmen, Ready-Mades existieren als Multiples. Und in Verbindung mit Digitaldateien muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Dateien ja selbst Shapeshifter sind. Und insofern muss man natürlich auch ihre materielle Realisierung permanent aktualisieren. Sie müssen Multiples sein, also verschiedene Versionen repräsentieren. Das einzigartige oder beschränkte Ready-Made ist dagegen eine Forderung oder eine Bedingung, die der Kunstmarkt ausspricht. Und schließlich und endlich Online-Darstellung. Katja, du fragst, ob ein Ready-Made gebunden ist an den institutionellen Kontext der Ausstellung oder ob ein Ready-Made auch online überleben kann. Spannende Frage. Ist das Ready-Made überhaupt denkbar jenseits des Kontextes der Galerie, des Museums? Und ich sage ja, ja. Es ist durchaus möglich, das Ready-Made jenseits des Museums und der Galerie zu denken, aber es ist nicht denkbar jenseits der Kunstwelt oder des Kunstkontexts. Das Museum, die Galerie ist nicht die einzige Institution, die hier den Kunstkontext repräsentiert. Und zur Frage des Untergrunds, auch das ist natürlich ganz nett. Matthew erwähnte ja Jody. Und ich denke, die Idee, dass Duchamp Code nutzte, als er in den Untergrund ging und heute gehen wir online, als NetArt begann in den 1990er Jahren, war das möglich. Es gab sozusagen die Partisanen im Netz. Es gab eine ganze Menge Klandestinität und Untergrund. Heute können wir das aber, glaube ich, nicht mehr wirklich gleichsetzen. Es geht nicht mehr darum, in den Untergrund zu gehen, es geht auch darum, in die Öffentlichkeit zu gehen oder an die Öffentlichkeit zu gehen. Danke.